Wir glauben, dass das Heranrücken an Marktpreise für alle Betreiber von erneuerbaren Energien, die auch zukünftig Neugeschäft in dieser Branche machen wollen, extrem wichtig wird. Ganz einfach, weil es nicht mehr darauf ankommt, möglichst viele Kilowattstunden zu produzieren, sondern der Wert dieser Kilowattstunden ist ausschlaggebend. Schwierig wird es allerdings, wenn die Bürokratie unnötig ist, übertrieben ist und undurchsichtig ist. Und so haben wir es uns als Aufgabe gemacht, durch diesen Dschungel von komplexen Anforderungen einen effizienten Weg zu bahnen, sodass die Anlagenbetreiber und Betriebsführer sich da nicht verirren.
Daten haben ihren Weg in einen Großteil unserer Lebensbereiche gefunden. Genauso spielen sie auch in der erneuerbaren Energiewirtschaft eine wichtige Rolle. Seien es Erzeugungsdaten einer Windenergieanlage, Informationen des Marktstammdatenregisters oder gesetzliche Vorgaben zur Stromsteuer. Alle diese Bereiche funktionieren mit Daten und müssen in der Betriebsführung gemanagt werden. Node Energy hat sich mit ihrer Datenplattform OptiNode darauf spezialisiert, Licht ins Dunkeln des Datendschungels zu bringen. Mit Gründer und Geschäftsführer Matthias Karger habe ich darüber gesprochen, woher die Komplexität der Daten stammt, wie diese bei Marktpräsenz und Geschäftsmodellen helfen und wie Node Energy sicherstellt, die komplexen Anforderungen rechtssicher umzusetzen. Das ist, was jetzt passieren muss. Ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte und Projekte die Energiewende voranbringen.
Ja, also ich bin Matthias, ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Node Energy. Wir sind ein Softwareunternehmen spezialisiert auf die erneuerbaren Energienbranche. Wir haben unseren Hauptsitz in Frankfurt am Main, sind allerdings deutschlandweit vertreten mit unseren knapp 100 Mitarbeitenden. Inhaltlich kümmern wir uns um die kaufmännischen Betriebsführungsbelange von professionellen Betreibern von Windparks und Solaranlagen. Die Kernthese, um die herum wir unsere Produkte und Services bauen, ist, dass eben nicht mehr wie in den ersten 20 Jahren der Energiewende das Volumen an Kilowattstunden, was man aus den Anlagen herausholen kann, die entscheidende Größe ist, sondern der Wert dieser Kilowattstunden immer wichtiger wird. Und da das naturgemäß mit starken Verflechtungen in den klassischen energiewirtschaftlichen Prozessen einhergeht, und diese komplex, unübersichtlich und fehleranfällig sind, bauen wir Software, die es den Betreibern und Betriebsführern ermöglicht, all diese Prozesse gut und erfolgreich zu beherrschen, immer mit dem Ziel, am Ende einen möglichst profitablen Anlagenbetrieb zu haben.
Ich habe mich auch so ein bisschen in eure Grundsituation reingelesen. Und für mich hat es so den Eindruck gemacht, dass im Prinzip die Ausgangssituation ist, dass wir in diesem ganzen Betriebsführungsthema super viele Daten, super viele Schnittstellen haben. Und dazu erstmal diese Grundfrage: Warum ist denn diese Komplexität in der Betriebsführung so groß und wird sie vielleicht auch noch größer oder wie ist die Entwicklungsperspektive?
Ja, also sie ist nicht immer so groß gewesen. Als im Jahr 2000 und den wenigen Jahren danach neue Wind- und PV-Anlagen ans Netz gingen, ist die Vergütungssituation für die erzeugten Kilowattstunden eigentlich relativ einfach abzuschätzen gewesen. Für jede erzeugte und eingespeiste Kilowattstunde hat man eine vom Gesetzgeber staatlich garantierte Einspeisevergütung oder Vergütung im ganz allgemeinen Sinne eben garantiert bekommen. Und natürlich gab es damals auch kaufmännische Aufgaben, die Buchhaltung, die Verhandlungen mit den finanzierenden Banken, Pachtverträge mussten geschlossen werden für die Standorte, an denen die Anlagen errichtet und betrieben werden. Allerdings war, wie gesagt, rund um die Vermarktungssituation die Erlösmechanik relativ klar und einfach. Das hat sich in den letzten Jahren eben deutlich geändert, weil erneuerbare Energien inzwischen halt auch keine Randerscheinung mehr sind, sondern mit spürbar über 50% am deutschen Strommix eigentlich die zentrale Säule inzwischen darstellen. Und man sieht es ja auch an dem Einfluss auf die Börsenpreise, dass Wind und Sonne hier inzwischen eigentlich den Takt vorgeben. Und das hat zur Folge gehabt, dass auch die Gesetze und regulatorischen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren dahingehend weiterentwickelt wurden, dass die Wind- und PV-Anlagen eben eine sehr viel marktnähere Rolle einnehmen müssen. Und das brachte dann plötzlich Aufgaben und Prozesse mit sich, die ein Wind- und PV-Anlagenbetreiber vor 15 Jahren einfach nicht kennen musste. Das waren dann üblicherweise Themen, die bei klassischen Energiekonzernen oder Großkraftwerksbetreibern beheimatet waren. Und da jetzt nicht all diese Regularien passgenau für Wind- und PV-Anlagenbetreiber angepasst wurden, mussten sich halt eben auch die Betreiber und Betriebsführer ein Stück weit diesen Prozessen und Marktregeln annähern, und dafür haben wir Software gebaut.
Genau, ich glaube, das wird ziemlich gut klar, dass wir einfach im Markt eine sehr hohe Komplexität an Regelungen, an Dynamiken haben. Wo setzt denn jetzt im Prinzip, ja, wo setzen die Daten an und wo setzt eure Datenplattform an, um eben diese ganze Betriebsführung und was da alles mit da zusammenhängt, ja, zu erleichtern?
Ja, also du hast es vollkommen richtig beschrieben. Wir errichten mit dem Optinode Cockpit eigentlich immer erstmal ein Datenfundament, auf dem man dann arbeiten kann. Dieses Datenfundament besteht zum einen natürlich aus Stammdaten, also was ist es für eine Anlage, wo steht die, wer ist der Betreiber, was ist der Netzbetreiber, auf welcher Spannungsebene befindet sich die Anlage. Das sind Informationen, die zum großen Teil inzwischen aus dem Marktstammdatenregister auch genutzt werden können. Da haben wir eine Schnittstelle und können die Daten schnell importieren. Darüber hinaus werden aber die Stammdaten auch noch durch Betreiber- und anlagenspezifische Informationen des Nutzers angereichert. Wer ist der Direktvermarkter der Anlage? Wie lange läuft dieser Vertrag? Solche Vertragsinformationen. Dann hat jede Anlage ja auch einen Stromzähler für Einspeisung und Bezug. Diese Stromzähler werden deutschlandweit von vielen hundert verschiedenen Messstellenbetreibern betrieben. Oftmals sind das Tochterunternehmen von Stadtwerken, Energieversorgern. Hier sind wir der in Deutschland führende Datendienstleister, der aus den Messstellen von den Messstellenbetreibern direkt tagesaktuell Viertelstundenmesswerte eben bezieht, im Auftrag unserer Kunden. Und das sind schon mal ganz wichtige Messzeitreihen, die in vielen Anwendungen und in vielen kaufmännischen Betriebsprozessen dann Eingang finden. Das ist in der Theorie eigentlich auch eine vollautomatisierte Angelegenheit. In der Praxis ist es leider nicht. Der Datenversand ist in der deutschen Energiewirtschaft eine sehr mühsame Angelegenheit. Wir haben ein eigenes Energiedatenmanagement-Team, welches auch täglich schaut, ob Datenlücken befüllt werden müssen, geht dann zum Teil ins persönliche Clearing mit den Messstellenbetreibern, um die Daten zu beschaffen, weil am Ende natürlich eine belastbare und vollständige Datenbasis irgendwo auch der Ausgangspunkt ist, um alle weiteren Prozesse darauf aufbauen zu können. Was auch eine wichtige Information ist, sind natürlich Preisdaten, also in welcher Viertelstunde gilt welcher Börsenpreis, der dann für die Abrechnung eines Direktvermarkters vielleicht relevant ist, der aber auch für die Vergütung oder die Förderzahlung einer Marktprämie relevant ist. Diese Daten greifen wir auch an entsprechenden Datenquellen ab und bringen sie im Optinode Cockpit für den jeweiligen Kunden eben in das Fundament. Die Reise ist sicherlich auch nicht zu Ende. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren eine immer größer werdende Bedeutung von Redispatch-Daten auch gesehen. Also wenn Anlagen durch den Netzbetreiber aufgrund von Netzengpässen abgeschaltet werden, dann wird ja de facto keine Kilowattstunde erzeugt und keine Kilowattstunde eingespeist. Die kann dementsprechend auch nicht an irgendeinem Stromzähler gemessen werden, sondern die muss auf anderem Wege ermittelt werden. Auch diese Datenquellen haben wir in den letzten Jahren sukzessive erschlossen, sodass auch diese Information für die weiteren kaufmännischen Prozesse dann verfügbar ist.
Eine große Baustelle, so ein klassisches deutsches Thema auch, ist ja Bürokratie, was auch in diesem ganzen Betriebsführungskomplex immer wieder, glaube ich, zur Sprache kommt. Durch welche bürokratischen Hürden werden dann ja im Prinzip Geschäftsmodelle ausgebremst? Was seht ihr da und welche Regelungen sind denn da besonders relevant?
Ja, also ich finde, das Bürokratiethema ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ich bin per se eigentlich kein Gegner oder Feind von Bürokratie. Ne? Ich meine, letzten Endes sind es Regeln, die auch dafür sorgen, dass ja, Gerechtigkeit herrscht, dass bestimmte Orientierung gegeben wird, dass man einfach auch Prozesse daran anlehnen kann. Also Bürokratie ist nicht per se irgendwie was Schlechtes. Schwierig wird es allerdings, wenn die Bürokratie unnötig ist, übertrieben ist und undurchsichtig ist. Und das ist ein Thema, was uns in der Energiewirtschaft an vielen, vielen Ecken eben begegnet. Also man muss sich nur mal die Menge an Gesetzestexten, Verordnungen und anderen Regularien anschauen, die für einen Betreiber von einer Windkraftanlage oder einer Photovoltaikanlage eben einschlägig ist. Es kann eigentlich kaum jemand von sich behaupten, dass er da einen vollständigen Überblick hat. Und selbst wenn man all diese ganzen Anforderungen kennt, heißt es noch lange nicht, dass man in der Lage ist, auch gemäß dieser Anforderungen dann die Prozesse umzusetzen. Und so haben wir es uns als Aufgabe gemacht, durch diesen Dschungel von komplexen Anforderungen einen effizienten Weg zu bahnen, so dass die Anlagenbetreiber und Betriebsführer sich da nicht verirren. Und das ist also einige unserer Kunden haben auch mal die Frage gestellt: Ja, ist es für euch nicht gut, wenn immer neue komplizierte Gesetze verabschiedet werden? Und da kann ich also mit Überzeugung sagen, nee, auch wir sind keine Freunde davon, weil letzten Endes ist auch an sinnhafter Regulatorik und an sinnhafter Bürokratie schon genügend da, was man mit Hilfe unserer Software automatisieren und effizienter machen kann. Dann brauchen wir nicht auch noch unnötige Bürokratie, die eine zusätzliche Bürde für den Kunden, den Anlagenbetreiber darstellt. Aber am Ende des Tages sind das ja auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und deshalb versuchen wir schon immer als ja, Richtschnur auch für eine Verbändearbeit oder eine politische Einflussnahme zu schauen, was ist auch wirklich sinnvoll im Sinne einer kosteneffizienten Energiewende. Und da bringen wir uns mit ein und wir lobbyieren also nicht aktiv für zusätzliche komplizierte Regeln, sondern im Gegenteil sorgen eigentlich an vielen Stellen auch aktiv dafür, dass die eben abgeschafft werden.
Ich habe noch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich auf der einen Seite Bürokratie und auf der anderen Seite Software an, guckt, dass so ein bisschen der Pfeil dahin, wie das genau verbunden wird, gern noch ein bisschen klarer sein kann. Wie hilft denn im Prinzip eure Software dabei, diese Bürokratie so ein bisschen zu, ja, leichter verständlich zu machen?
Ja, also ich denke mal, am besten greifbar wird es mit Beispielen. Lass uns mal in den ganz ekligen regulatorischen Sümpfen anfangen und dann stärker zu den marktlichen Themen kommen. Eine Funktionalität, die fast alle unsere Kunden im Optinode Cockpit nutzen, ist die Möglichkeit, Stromsteuerpflichten zu erfüllen. Das sind Aufzeichnungspflichten, das sind Dokumentationspflichten, das sind Meldepflichten. Erneuerbarer Strom ist in vielerlei Hinsicht von stromsteuerlicher Belastung ausgenommen. Damit diese Privilegierung genutzt werden kann, müssen aber bestimmte Aufzeichnungs- und Nachweispflichten erfüllt werden. Das ist eine einigermaßen komplizierte Geschichte, die Daten erstmal zusammenzutragen, dann auch die Berechnungslogiken zu kennen und das Ganze dann auch noch an der richtigen Stelle ins richtige Formular eben einzutragen. Das ist eine Sache, für die die allermeisten Betreiber und Betriebsführer eigentlich kein extra Personal einstellen wollen, weil es gefühlt andere, wichtigere, sinnvollere Dinge zu tun gibt. Und unsere Software übernimmt hier eben einen Großteil des ansonsten manuell anfallenden Aufwands. Das ist ein konkretes Beispiel. Ein anderes konkretes Beispiel ist während der Energiekrise 2022, 2023 das Strompreisbremsengesetz gewesen. Da gab es diese sogenannte Erlösabschöpfung, wo aufgrund der extrem hohen Börsenpreise ja auch Vermarktungserlöse bei den Anlagenbetreibern angefallen sind, die so keiner vorhersehen konnte, wenn plötzlich eine Megawattstunde 350 Euro wert ist. Da hat der Gesetzgeber damals gesagt, das, was an Übergewinnen bei den Anlagenbetreibern anfällt, das wollen wir gerne zum Teil abschöpfen, um die Verbraucher, die diese hohen Kosten dann zu tragen haben, zu entlasten. Auch das ist wieder mit entsprechenden Aufzeichnungen und Nachweispflichten einhergegangen. Es ist ein Selbstveranlagungsthema gewesen. Das heißt, man musste als Betreiber selbst aktiv werden und sagen, ich habe hier diesen und jenen Übergewinn eingefahren, den muss ich quasi jetzt auch zu einem gewissen Teil wieder abgeben. Und das hat auch die Software dann automatisch berechnet. Ein weiteres Thema ist die kommunale Beteiligung nach dem Paragraph 6 EEG. Es ist inzwischen möglich und für neue Anlagen auch verpflichtend erforderlich, die Kommunen, in denen die Anlagen betrieben werden, diese am Vermarktungserlös zu beteiligen. Auch das muss wieder bestimmten Anforderungen entsprechen. Zum Teil lässt sich diese Zuwendung an die Kommunen dann auch wieder vom Netzbetreiber erstatten. Auch das muss wieder bestimmten Formvorschriften genügen. Und all das datenseitig gut aufzubereiten, in einen Prozess zu gießen, der eben weitestgehend automatisiert und fehlerfrei durchläuft, das ist eine Sache, die mithilfe der Software gemacht werden kann. Und jetzt das aus meiner Sicht eigentlich aktuell relevanteste Thema: Vermarktungserlöse. Fast alle Anlagen unserer Kunden, die meistens in der Klasse über 1 Megawatt sind, befinden sich in einer Art der Direktvermarktung, sei es die geförderte Direktvermarktung oder die sonstige Direktvermarktung. Und somit haben sie einen Anspruch auf eine Förderung durch den Staat. Sie haben aber darüber hinaus auch noch einen Vermarktungserlös, der durch irgendeinen Direktvermarkter ausgezahlt wird. Und wie ich eingangs gerade schon meinte, früher war es relativ einfach, den Vermarktungserlös einer Anlage auszurechnen. Man hat einfach die Anzahl der eingeschweißten Kilowattstunden mit dem anzulegenden Wert multipliziert und wusste dann, das muss ich am Ende des Monats auf dem Konto haben. Inzwischen sind das halt eben sehr viele Ausnahmeregelungen, sehr viele Situationen, in denen das Marktpreisniveau oder der Netzzustand berücksichtigt werden muss. Also wenn eine Kilowattstunde heute nicht eingespeist wird, obwohl der Wind geweht hat oder die Sonne geschienen hat, weil beispielsweise der Netzbetreiber eine Redispatch-Maßnahme durchgeführt hat, dann steht dem Anlagenbetreiber eine Entschädigung zu. Die Entschädigung muss aber halt auch der Höhe nach erstmal ermittelt werden. Und all diese vielen am Ende aufeinander aufbauenden Erlöskomponenten sind zum Teil abhängig von von dem Inbetriebnahmedatum der Anlage, sind abhängig von dem Vermarktungsvertrag, den man geschlossen hat. Das lässt sich für einen Kunden, der 200 Anlagen hat bei 3 verschiedenen Direktvermarktern und in 3 verschiedenen EEGs in Betrieb gegangen sind, kaum mehr überblicken. Einige haben sich dann in der Vergangenheit Excel-Monster zurechtgezüchtet, aber diese Excel-Monster, die sind inzwischen halt eben auch sehr wartungsaufwendig und müssen permanent angepasst werden. Auch beim EEG 2027, was jetzt vor der Haustür steht, wird es wieder fundamentale Anpassungen geben. Und das ziehen wir halt eben zentral in der Software für unsere Kunden nach. Und man muss sich da keinen Kopf mehr drüber zerbrechen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ja auch nicht mehr zeitgemäß ist, da große Excel-Listen zu haben. In den Vermarktungsaspekt würde ich auch gern gleich nochmal reinschauen, genauer. Ein Stichwort, was aber auch schon ziemlich häufig jetzt bei dir gefallen ist, ist Automatisierung. Das ist ja, ich glaube, immer an dem Punkt relevant, wenn wir darüber sprechen, wie Industrie, wie Produktion, wie aber eben genau auch Energieproduktion in Zukunft funktionieren soll, dass viele Teile eben auch automatisiert funktionieren sollen. Um welche Prozesse geht es denn jetzt in der erneuerbaren Energieproduktion denn besonders, wenn wir über Automatisierung sprechen?
Also ich glaube, da gibt es viele Bereiche, und das Feld ist viel breiter als das, was wir mit Node Energy adressieren. Wir haben wirklich einen ganz klaren Fokus auf die Erzeugungsseite. Und wir haben ganz klaren Fokus auf professionelle Betreiber von Wind- und Solarparks. Und hier wiederum die kaufmännische Betriebsführung. Technische Betriebsführung ist nochmal ein anderes Thema. Planung, Projektierung ist auch nochmal ein anderes Thema. Verbrauch ist ein anderes Thema. Das sind alles Themen, die wir nicht adressieren. Für uns ist im Grunde genommen immer maßgeblich, also wie sieht der Arbeitsalltag unserer Kunden ohne Optinode aus? Was müssen sie für Daten sammeln, was müssen Sie für Berechnungen anstellen, was müssen Sie für Workflows und Prozesse abwickeln. Und das läuft halt in aller Regel heute nicht in einem Software-System mit automatisierten Prozessen, sondern ist zum großen Teil Copy-Paste, Eigenberechnungen, E-Mail-Kommunikation, all sowas. Das ist erstens nicht skalierungsfähig und das ist zweitens auch nicht besonders robust. Wenn mal Mitarbeiterwechsel stattfindet, dann müssen diese ja über Jahre vielleicht auch intuitiv erlernten Prozesse irgendwie ja an den neuen oder die neue Kollegin übergeben werden. Das ist für viele unserer Kunden einfach eine große Angstvorstellung, dass sie irgendwann nicht mehr in der Lage sind, ihre geschäftskritischen Prozesse abwickeln zu können. Und dafür bauen wir einfach eine transparente und hochgradig automatisierte Softwareplattform. Also grundsätzlich kann man sagen, alles, was man mit unserer Software tut, könnte man auch ohne unsere Software tun. Es dauert halt nur viel länger, ist viel fehleranfälliger und der Aufwand, den man dafür betreiben muss, steht oftmals in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den es stiften würde. Da haben wir quasi mit der Software halt einfach einen entsprechenden Skalenvorteil, weil wir bauen eine Funktionalität einmal und können sie dann halt hunderten Kunden für tausende Anlagen, für aktuell inzwischen 40 Gigawatt Anlagenleistung, die im Optinode Cockpit gemanagt wird, bereitstellen.
Genau, wenn wir jetzt nochmal stärker in diesen Aspekt der Geschäftsmodelle reinschauen. Ich habe gesehen, bei euch ist auch einer der Punkte auf eurer Website, der extra ausgeschrieben ist, dass ihr eben marktaktuelle Preisinformationen auch teilt. Warum ist das für euch wichtig und wie profitieren denn die Betreiber davon?
Ja, also wir glauben, dass das Heranrücken an Marktpreise für alle Betreiber von erneuerbaren Energien, die auch zukünftig Neugeschäft in dieser Branche machen wollen, extrem wichtig wird. Ganz einfach, weil, wie eingangs auch schon gesagt, es nicht mehr darauf ankommt, möglichst viele Kilowattstunden zu produzieren, sondern der Wert dieser Kilowattstunden ist ausschlaggebend. Alle in der Branche kennen eigentlich das Phänomen der Marktwertkannibalisierung. Das heißt, je mehr Photovoltaikanlagen ans Netz gehen, je mehr Windkraftanlagen ans Netz gehen, die dann zeitgleich Strom erzeugen und ins Netz einspeisen können, desto stärker drücken sie natürlich das Preisniveau in diesen Phasen. Aktuell haben wir in Deutschland, ich glaube, eine installierte Leistung von ungefähr 160, 170 Gigawatt Wind und PV zusammengenommen. Bei einer maximalen Nachfragespitze von ungefähr 80 Gigawatt haben wir also schon eine doppelte Überbauung der maximalen Nachfrage. Und es ist vollkommen klar, dass wir in Richtung Flexibilität unser Energiesystem weiterentwickeln müssen. Das kann zum großen Teil auch auf der Nachfrageseite noch passieren. Da ist viel Potenzial aktuell nicht genutzt, zum Beispiel durch den verschleppten Smart Meter Rollout oder auch durch starre Netzentgeltlogiken, die einfach kein flexibles Verbrauchsverhalten bei industriellen Verbrauchern anreizen. Aber auch auf der Erzeugungsseite ist es unserer Meinung nach sehr naheliegend, dass in flexiblen Geschäftsmodellen oder in Geschäftsmodellen rund um Flexibilität investiert und weitergedacht wird. Also Co-Location, Batteriespeicher, die Strom zu den Zeiten aufnehmen, wo entweder das Netz voll ist oder die Marktpreise niedrig sind, um sie dann zeitversetzt ins Netz abzugeben, in den Markt zu verkaufen. Dafür ist es natürlich auch wichtig, genau diese Spreads zu kennen. Wie hoch ist der Preisunterschied zwischen einer solaren Mittagsspitze und einer 20-Uhr-Nachfragesituation? Diese Datenbasis hilft schlussendlich, um kluge Geschäftsentscheidungen für die Zukunft zu tätigen. Und diese Grundlage wollen wir mit unserer Software genauso bereitstellen wie eben die Abwicklung heute tagesaktuell relevanter Geschäftsprozesse.
Nach allem, was du jetzt so erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass bei Betreibern noch so ein bisschen die Frage im Kopf ist, wie ihr denn sicherstellt, dass diese ganzen Informationen, die natürlich dabei wichtig sind, ja, und die ganzen Rechtsregelungen und all das, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, dass diese korrekt umgesetzt werden. Wie oder durch welche Kompetenzen in eurem Team stellt ihr denn genau das sicher?
Also es ist für uns natürlich ein ganz zentrales Identitätsmerkmal, dass wir sagen, wir sind die Experten in diesen Themen. Wir sind keine Rechtsanwälte und wir sind auch keine Steuerberater, aber wir arbeiten mit genau diesen Berufsgruppen zusammen und verbinden dieses Fach-Know-how dann mit der Energiepraxis. Wir haben als eine ganz wichtige Einheit bei uns innerhalb von Node Energy unser Product Management. Das Product Management beschäftigt sich in Arbeitsgruppen, bei Verbänden oder halt eben im Gespräch mit den gerade eben genannten Fachexperten damit, welche Anforderungen müssen auf welche Art und Weise in eine Software-Spezifikation übersetzt werden, damit am Ende genau das rauskommt, was unsere Kunden brauchen, um ihren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir sind meistens schon in diesen Themen aktiv, bevor sie in Kraft treten. Das heißt, wir arbeiten bereits aktiv mit, wenn so etwas noch in der Entstehung ist. Dadurch haben wir einen gewissen Know-how-Vorsprung, können dann auch oftmals zum Inkrafttreten bestimmter neuer Anforderungen oder Regelungen auch direkt liefern. Letzten Endes haben unsere Kunden jetzt über die letzten Jahre gelernt, dass wir da einfach gut drin sind. Wenn etwas regelmäßig funktioniert, dann wird es irgendwann auch nicht mehr so stark hinterfragt, ja, könnt ihr das denn auch? Sondern es dreht sich eigentlich um. Unsere Kunden kommen manchmal auch aktiv auf uns zu und sagen, habt ihr schon gehört, da könnte das und das quasi kommen. Das wäre doch auch etwas, was ihr in Optinode abbilden könntet. Und so haben wir dann auch Co-Entwicklungspartnerschaften, wo wir mit einzelnen Pilotkunden so etwas als Beta-Version entwickeln, dann testen und dann eben an alle anderen Kunden ausrollen. Letzten Endes gibt uns einfach die praktische Erfolgsquote an der Stelle recht. Soll aber nicht heißen, dass wir nicht auch Fehler machen. Das passiert immer wieder mal, dass auch uns etwas durchrutscht. Ist wichtig, dann halt einfach pragmatisch ranzugehen, Lösungen zu suchen. Wir haben auch schon mal fehlerhafte Meldungen ausgeliefert und haben das dann wieder eingefangen und korrigiert. Das passiert, aber die Frage ist ja immer, was sind die verfügbaren Alternativen? Ich bin mir sicher, wenn man das quasi auf eigene Faust manuell machen würde, würde es sehr viel mehr Aufwand bedeuten mit sehr viel mehr Fehlern. Und deshalb sind wir, glaube ich, da schon ziemlich gut aufgestellt und unsere Kunden vertrauen uns da auch, dass wir das im Griff haben.
Eine Möglichkeit, das Team, aber auch die Datenplattform noch mal genauer kennenzulernen, ist ja die Smart AI jetzt Ende Juni in München. Welche Neuigkeiten oder Dinge von euch kann man da genauer kennenlernen?
Also wir haben eigentlich zwei Themen, die wir jetzt in München ins Schaufenster stellen werden. Das eine Thema dreht sich um den Betrieb und die kaufmännische Optimierung von PV-Dachanlagen auf Gewerbeimmobilien. Es ist ja schon lange eigentlich klar, dass der Vor-Ort-Verbrauch, der Verbrauch ohne Durchleitung durch das öffentliche Netz wirtschaftliche Vorteile eben mit sich bringt. Weil einfach Netzentgelte eingespart werden können und man dementsprechend auch eine bessere Rendite auf die Anlage erwirtschaften kann, als wie wenn man den Strom vollständig einspeisen würde. In vielen Konstellationen werden aber die Dachflächen, die bei Immobiliengesellschaften vorhanden sind, heute noch nicht genutzt. Das ist aus unserer Sicht ein Potenzial, was erschlossen gehört und deshalb haben wir ein Starterpaket für Immobiliengesellschaften entwickelt, die zwar über Dachflächen verfügen, deren Kerngeschäft und Kernkompetenz es aber schlicht nicht ist, PV-Anlagen zu betreiben und Strom an die Gebäudenutzer zu vermarkten. Den bieten wir mit unserem Mieterstrom-Starter-Paket einen ganz sanften Einstieg in dieses Thema. Man kann mit Wirtschaftlichkeitsanalysen starten, kriegt dann aber auch ganz praktische Umsetzungsleitfäden und auch Begleitung durch unsere internen Customer Success-Mitarbeiter an die Hand, so dass am Ende von der initialen Entscheidung, sich mit dem Thema beschäftigen zu wollen, bis zum laufenden Betrieb und einer kontinuierlichen Abrechnung und Abwicklung der Geschäftsprozesse alles aus einer Hand quasi geschehen kann. Und man hat eigentlich keine großen Risiken und kann unterwegs zur Entscheidung auch immer wieder sagen, nee, Moment mal, hier machen wir quasi Stopp. Also das ist speziell eben für PV-Dachanlagen das Thema, was wir in München auf der Intersolar, auf der Smart AI präsentieren werden. Und das zweite Thema für eigentlich alle Betreiber von Wind- und PV-Anlagen ist das Erlösmonitoring. Da hatten wir gerade eben schon kurz drüber gesprochen. Einfach das Monitoring der Vermarktungs- und Fördererlöse, die ich für eine spezifische Anlage bekomme. Hier sind aufgrund der Komplexität nicht nur viele Herausforderungen im Controlling der Gutschriften und Rechnungen gegeben, sondern es passieren auch ohne böse Absicht bei Direktvermarktern und Netzbetreibern immer wieder Abrechnungsfehler, die einfach bares Geld kosten. Und hier eine Schattenabrechnung im Hintergrund laufen zu haben, die auf den realen abrechnungsrelevanten Daten basiert, die den Anlagenbetreiber in die Lage versetzt, auch Forderungen geltend zu machen, die ihm ansonsten einfach durchrutschen würden. Das zahlt auch direkt auf unsere beiden Kernziele ein. Zum einen den Aufwand bei unseren Kunden zu minimieren und zum anderen die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs zu optimieren.
Unser Podcast heißt, was jetzt passieren muss. Und deshalb soll am Ende auch immer so ein bisschen darauf geblickt werden, welche Herausforderungen, welche Baustellen gibt es noch in dem und dem Bereich. Deshalb würde ich gern fragen, ja, was muss denn passieren, damit im Prinzip Datenplattformen noch eine wichtigere Rolle in der Energiewende spielen können?
Daten und Datenplattformen spielen heute schon eine unfassbar wichtige Rolle. Die Frage ist vielmehr eigentlich, was muss geschehen, damit diese Daten dann auch schnell zugänglich gemacht werden können? Da sehe ich ganz viel Arbeit, insbesondere auf Ebene der Verteilnetzbetreiber und der ihnen angeschlossenen Messstellenbetreiber. Die IT-Systeme und die Datenbereitstellungsprozesse, gerade bei den Netzbetreibern, ist einfach eine unfassbar schmerzhafte Angelegenheit. Ein einzelner Anlagenbetreiber, der in verschiedensten Netzgebieten Anlagen bewirtschaftet, hat da kaum eine Chance, effizient ranzukommen. Auch wir beißen uns da zum Teil wirklich die Zähne aus und müssen die Bundesnetzagentur um Unterstützung bitten, um bestimmte Prozesse und Standards dann etabliert zu bekommen. Da haben wir, glaube ich, schon sehr dicke Bretter gebohrt bekommen in den letzten Jahren, aber da gibt es in jedem Fall noch viel zu tun. Was mir, also da ich auch gerne von meiner Perspektive äußern würde, was muss denn eigentlich passieren? Mir macht im Moment große Sorge, was für ein politisches Narrativ gesponnen wird. Dieses Gegeneinander ausspielen von volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Energiewende ist meines Erachtens nach ein ganz, ganz schlimmes Narrativ, was gebrochen werden sollte und wo es auch genügend Argumente gibt, um eine Gegenposition einzunehmen. Ich glaube, die im Rahmen des Netzpakets geleakten Ideen in Richtung Redispatch-Vorbehalt würden zu einem starken Einbruch des erneuerbaren Ausbaus führen. Die Diagnose, dass wir auf Systemkosten achten müssen und da sicherlich auch kosteneffizienter werden müssen, die trage ich vollständig mit. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass wir da Acht drauf legen müssen. Aber die Medizin, die vorgeschlagen wird, nämlich dann einfach den Ausbau der Erneuerbaren zu drosseln und stattdessen die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu konservieren oder gegebenenfalls sogar auszubauen, Das ist meines Erachtens nach nicht nur falsch, sondern auch total unnötig. Ich glaube, es gibt gute Ideen, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem Netzausbau und den Netzkosten in Einklang gebracht werden kann. Und das muss jetzt eigentlich passieren. Das muss in den nächsten 2, 3 Monaten passieren. Und da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob das gut genug gelingen wird, weil leider Gottes in dieser politischen Debatte die erneuerbaren Branche auch zu wenig Sichtbarkeit hat, was auch ein Stück weit daran liegt, dass sie natürlich auch fragmentiert ist. Wind macht ein Stück weit sein eigenes Ding, Solar macht ein Stück weit sein eigenes Ding. Innerhalb von Solar gibt es dann wieder die kleinen Residential-PV-Player, die ihr eigenes Ding machen im Vergleich zu den Freiflächenanlagen, wo zum Teil auch gegeneinander ausgespielt wird. Plus natürlich schlicht und ergreifend eine Beurteilungskompetenz. Was ist denn auch gemäß Marktregeln und Regulierung der Gestaltungsspielraum, den man zur Verfügung hätte? Da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir schon mehr Einfluss hätten nehmen können. Das wird jetzt in der Kürze der Zeit sicherlich schwierig werden, als Node Energy hier noch das Ruder ganz groß rumzureißen. Aber wir werden sicherlich in den nächsten Wochen nicht müde werden, unsere Vorschläge da aktiv einzubringen, weil ich glaube, das muss passieren.
Vielen Dank an Matthias Karger für das Gespräch. Der Energiemarkt ist sehr komplex und ich denke, er hat gut gezeigt, wie Datenhilfsmittel dabei unterstützen, trotzdem durchzusehen. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.